OneFM, der Football Podcast.
Herzlich willkommen bei OneFL, dem Football Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Emil und heute geht es wie gewohnt, wie jeden Sonntag, in eine neue Runde One and Five. Das heißt, jetzt sprechen wir erstmal über das Thursday Night Game zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Buffalo Bills. Und danach stelle ich dir so meine Favoriten fürs restliche Wochenende vor, also welches Spiel ich mir auf jeden Fall besonders genau anschauen möchte. Fangen wir also an mit dem Spiel von Donnerstagnacht. Die Bucks sind nach Buffalo gereist, um dort den vierten Sieg der Saison einzufahren. Und die Bills, naja, die sahen so in den letzten Wochen doch so aus, als ob sie schlagbar sind, beziehungsweise sind ja auch dreimal geschlagen worden in den letzten 8 Wochen. Auf dem Papier sah das Spiel eigentlich doch recht eindeutig aus, denn natürlich ist Buffalo mit der High-Scoring-Offense klar favorisiert gewesen und sind wir mal ganz ehrlich, Tampa Bay hat in den letzten Wochen jetzt auch kein Punktefeuerwerk abgeliefert. Spannend war es dann aber trotzdem, finde ich zumindest, denn in der ersten Halbzeit sah das so aus, als ob Tampa Bay da ganz gut mithalten könnte. Gut, die Bills haben 17-10 geführt zur Halbzeit, aber es sah eben auch wieder so aus, dass die Defense der Bucks das ganze Team noch so im Spiel hält. Die Tampa Bay Buccaneers auf jeden Fall nicht chancenlos. Die Defense hat wieder gut funktioniert, mit so ein paar kleinen Aussetzern natürlich, während bei der Offense zumindest mal 10 Punkte aufs Board gekommen sind. Das ist ja fast schon gut für die Bucks in dieser Saison, in einer Halbzeit 10 Punkte zu machen. Also da lasse ich auf jeden Fall die Kirche im Dorf. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Bucks jetzt einen Touchdown nach dem anderen scoren, sondern natürlich die Defense da eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und so war es teilweise auch. Die zweite Halbzeit ging dann aber schon ganz gut los für die Bills, nämlich mit dem ersten Drive gleich wieder mit einem Touchdown. Gefühlt hat man da dann schon irgendwie fast den Deckel auf das Spiel machen können, denn danach folgte ein Drive und ein Punt nach dem anderen. Insgesamt genau 6 an der Zahl, also 6-mal Ballbesitz, Wechsel und irgendwie keine Punkte und nur Punts, bis dann die Bucks es irgendwie doch noch hinbekommen haben mit einem unfassbar langen Drive, also lang nicht von den Yards her, gut, es waren 92, das ist auch nicht kurz, aber naja, man hat eben auch 7 Minuten und 21 Sekunden gebraucht, um übers Feld zu kommen, um das mit einem Touchdown abzuschließen. Das lag, und das muss man fairerweise dazu sagen, aber auch nicht nur an der offensiven Qualität der Bucks, sondern auch an der defensiven, ich nenne es jetzt mal, Dummheit der Bills, denn 2-mal hatte man sie zum 4. Versuch gestoppt, bis dann eben doch die Flagge geflogen ist. Das eine Mal war es, glaube ich, ein Face Mask, das andere Mal weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das jetzt nicht eine reine Offensivleistung. Nach dem Touchdown haben die Bucks noch eine Two-Point-Conversion verwandelt. Und dann hätte man denken können, das Spiel könnte nochmal richtig spannend werden, wurde es dann tatsächlich auch noch. Man hat die Bills dann immerhin nach 2 Minuten 23 noch stoppen können, allerdings waren auch nur noch 21 Sekunden auf der Uhr. So wahnsinnig viel war da nicht mehr drin und witzigerweise wurde es aber noch spannend, weil Baker Mayfield an der 45-Yard-Linie, also an der eigenen 45-Yard-Linie, natürlich noch einen Hail Mary Pass versucht hat im 4. Versuch und nur noch 4 Sekunden. Und der Ball ist fast schon unbeachtet in der Endzone zu Boden gegangen. Witzigerweise hätte das auch einfach ein Punt sein können. Da wäre die Reaktion, glaube ich, ziemlich ähnlich gewesen. Den lassen wir jetzt einfach mal durchgehen, den Ball. War irgendwie ein bisschen strange. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, dass das so passiert. Das Traurige an der ganzen Sache ist, wenn sich Chris Godwin ein bisschen früher umgedreht hätte, hätte er den Ball noch zu einem Touchdown fangen können und dann hätten die Bucks gewonnen. Also da darf man mit den Buccaneers nicht zu hart ins Gericht gehen. Ich finde, man hat sich da gut verkauft. Das war mit Sicherheit kein Spektakel. Aber gegen Schluss hat vor allen Dingen auch Mayfield wieder mal gezeigt, dass er eben nicht einfach aufgibt, sondern immer weiterkämpft und den Kopf eben nicht in den Sand steckt. Im gesamten Spiel gab es nur einen Turnover, eine Interception von Josh Allen. Der Ball wurde direkt beim Wurf schon halb abgefangen, in die Luft getippt und dann vom Verteidiger intercepted. Da konnte Josh Allen nur so halb was dafür. Ansonsten sah das richtig gut aus, was die Bills da gemacht haben. Vor allen Dingen, weil man sich eben nicht nur auf einen Receiver konzentriert hat, sondern es dieses Mal auch ein bisschen gestreut hat. Khalil Shakir hatte zum Beispiel 6 Receptions für 92 Yards. Gabe Davis mit 9 Receptions für 87 Yards. Stephon Diggs mit 9 Receptions für 70 Yards. Dalton Kincaid mit 5 Receptions für 65 Yards. Das ist wirklich schön zu sehen, dass da eben dann doch noch eine Receiver-Tiefe da ist. Nach letzter Woche hatte man ja gedacht, dass nach dem Ausfall von Dawson Knox eine sehr wichtige Säule als Anspielstation weggebrochen ist und Allen dann nur noch auf Diggs werfen möchte, kann oder soll. Das war zum Glück nicht so und er hat die Bälle wirklich gleichmäßig auf seine Receiver verteilt. Und auf der anderen Seite, Baker Mayfield, was soll ich sagen, der hat natürlich seine Anspielstation mit Rashad White, mit Chris Godwin und Mike Evans. Ist der da ja eigentlich doch eher ein bisschen verwöhnt und hat das, so wie eigentlich immer, ganz gleichmäßig aufgeteilt, was ich generell einfach auch wichtig finde. Ich erinnere nur an Aaron Rodgers mit den Green Bay Packers in ihrem letzten Playoff-Spiel, wo Aaron Rodgers immer nur auf Davante Adams geworfen hat und meiner Meinung nach auch deswegen das Spiel leider verloren hat. Alles in allem ein verdienter Sieg für die Bills. Josh Allen mit 324 Passing Yards, 2 Touchdowns und einer Interception und Baker Mayfield mit 237 Yards und 2 Touchdowns. Das Spiel hätte am Schluss noch in die andere Richtung gehen können. Da wäre dann aber wirklich auch die Buffalo Bills Defense schuld gewesen, die eben im Drive vorher überhaupt den Touchdown der Bucks zugelassen hat, beziehungsweise mit den Strafen ermöglicht hat. Da hätte man sich dann selber ganz schön in den Hintern beißen müssen. So folgte die Strafe eben nicht auf dem Fuß. Man ist noch mit einem blauen Auge davongekommen, während die Bucks an sich doch auch ganz zufrieden mit ihrer Leistung sein können, denn man ist ja nicht komplett mit seinem Schiff untergegangen, sondern man hat bis zum Schluss wirklich tapfer gekämpft. Weiter geht's mit meinen Top 5 Spielen des Spieltags und anfangen möchte ich mit dem kontroversesten aller Spiele, nehme ich doch zumindest mal an. Die Miami Dolphins empfangen zu Hause die Patriots aus New England im Hard Rock Stadium und vor ein paar Jahren hätte man, glaube ich, noch das auf eine ganz andere Art und Weise als klare Partie betitelt. Jetzt sieht es wieder komplett andersrum aus. Die Dolphins gerade in einem Höhenflug, vor allen Dingen offensiv, ist da einiges geboten. Wenn ich hier Tua Tagovailoa, Raheem Mostert oder Tyreek Hill erwähne, klingelt es, glaube ich, bei jedem. Wenn man im Gegensatz dazu dann die Namen Mac Jones und Ramondre Stevenson und Kendrick Bourne hört, dann klingelt es da eher weniger und wenn, dann eher negativ. Das ist vom Gefühl her eine recht ungleiche Partie, auch wenn man sich den Rekord anschaut. Klar, die Patriots gerade mit 2-5, die Dolphins mit 5-2, also das ist eigentlich eine klare Sache. Nach letzter Woche traue ich mich aber einfach, dem Spiel etwas mehr Optimismus entgegenzubringen, auch auf Seiten der Patriots. Die haben die Bills geschlagen in Manier eines kompletten Teams, während die Dolphins bei den Eagles unterlegen sind und das vielleicht auch seine Spuren hinterlassen haben könnte. Laut Orakel werden die Wassersäugetiere mit 80,5%iger Wahrscheinlichkeit das Spiel für sich entscheiden. Ich lehne mich trotzdem weit aus dem Fenster und behaupte, dass könnte ein Momentum-Switch in der Saison werden, den gibt es ja tatsächlich auch. Die Patriots überraschenderweise gewonnen und die Miami Dolphins, naja, so halb überraschenderweise unter die Räder geraten. Also natürlich war das nicht klar, dass die Dolphins gegen die Eagles gewinnen, aber dass das Spiel dann so läuft, hätte jetzt, glaube ich, auch niemand erwartet. Wenn man die Zahlen der zwei Quarterbacks vergleicht, kommt Mac Jones auf insgesamt 1480 Yards mit 7 Touchdowns und 7 Interceptions, während Tua Tagovailoa mit 2092 Yards da natürlich die Nase vorn hat, vor allen Dingen auch bei den 15 Touchdowns und nur 6 Interceptions. Wichtig dabei zu erwähnen ist vor allen Dingen auch noch, dass 3 der 7 Interceptions, die Mac Jones geworfen hat, zu einem Pick 6 verwandelt worden sind. Also doppelt schwerwiegende Interceptions. Tyreek Hill führt die gesamte Liga in Receiving Yards an. Das sind insgesamt schon 902 an der Zahl. Und mit Receiving Touchdowns mit insgesamt 7. Die Offense der Dolphins ist somit klar auf Platz 1. Da gibt es auch kein Hin und Her. Überlegen, beim Passing ist man auf dem 2. Platz, im Rushing auf dem 1. Platz. Allerdings ist die Defense immer noch am Struggeln, da ist man gerade auf Platz 23, während die Patriots da überraschenderweise auch nur auf dem 16. Platz, also im Mittelfeld liegen. Da ist man anderes gewohnt. Die Offense der Patriots auf Platz 21, Passing 19 und Rushing 24. Also alles keine Zahlen, die für die Patriots sprechen. Wenn wir jetzt zurückblicken, das letzte Mal, als sich beide Teams getroffen haben, in diesem Jahr im September, haben die Dolphins 24-17 gegen die Patriots gewonnen. Und wenn man sich jetzt mit dem Wissen, was wir gerade haben, vor Augen führt, wie knapp das war, ein One-Score-Game, dann finde ich meinen Optimismus gar nicht so fehl am Platz. Ich glaube, Division-Duelle sind immer was Besonderes und funktionieren anders als andere Spiele. Und außerdem glaube ich auch an Momentum. Also wenn man Football mag, muss man an Momentum glauben. Und es gibt eben nicht nur den Momentum-Switch in einem Spiel, sondern oft eben auch den Momentum-Switch in der Saison. Das haben wir auch schon oft erlebt, so wie letzte Saison die Tennessee Titans es hingekriegt haben, doch noch die Playoffs zu verpassen, weil man einfach nichts mehr hinbekommen hat. Da gab es irgendwo einen Bruch in der Saison und auf einmal ging dann gar nichts mehr. Ich will den Dolphins jetzt natürlich keinen Fluch an den Hals wünschen, aber im Sinne des Spiels und der Spannung geht mein Tipp an die Patriots, auch wenn ich mich damit ganz schön lächerlich machen könnte. Das Spiel findet übrigens heute Abend um 18 Uhr statt. Also nicht vergessen, Zeitverschiebung und so. Weitermachen möchte ich mit dem Spiel der Jacksonville Jaguars in Pittsburgh bei den Steelers. Das Spiel habe ich mir rausgesucht, zum einen, weil die Jaguars im Moment natürlich gerade echt so einen Lauf haben und der scheint irgendwie nicht enden zu wollen. Man steht 5-2, das hätte man am Anfang nicht gedacht. Und auswärts ist man bis jetzt auch noch ungeschlagen in der Saison mit 3-0. Auf der anderen Seite die Steelers 4-2, 2-1 zu Hause. Das ist jetzt keine Tendenz in irgendeine Richtung, würde ich sagen. Man hat als Pittsburgh in dieser Saison einige Spiele gewonnen, von denen wirklich während des Spiels auch keiner damit gerechnet hätte, dass der Sieg an die Steelers gehen würde. Da waren so verrückte Dinger dabei wie gegen Baltimore oder eben auch gegen Cleveland, wo man offensiv gar nichts auf die Kette gekriegt hat, dann aber defensiv einfach spektakulär und vor allen Dingen sehr solide gespielt hat. Natürlich habe ich auch hier wieder das Orakel befragt. Das ist ganz klar bei den Jacksonville Jaguars mit knapp über 60% Gewinnwahrscheinlichkeit. Die Teams sind beide ganz gut in ihrer Division aufgestellt. Die Jaguars setzen sich gerade so ein bisschen ab in der AFC South mit einem guten Vorsprung auf Houston. Die sind auf Platz 2 mit einem Rekord von 3-3. In der AFC North ist alles schon deutlich knapper. Vor allen Dingen, weil Cincinnati ja im Moment gerade so ein bisschen andeutet, wieder zurückzukommen. Die sind im Moment Letzter mit 3-3. Und dann teilen sich Pittsburgh und Cleveland den Rekord mit 4-2. Obwohl Pittsburgh natürlich den direkten Vergleich gewonnen hat. Und auf Platz 1 die überragenden Ravens aus Baltimore mit 5-2. Da ist alles deutlich enger und Pittsburgh ist da natürlich auch in der Bringschuld. Während bei Jacksonville, da fühlt sich alles ein bisschen luftiger an. Houston überraschend gut, aber nicht so gut. Indianapolis überraschend gut, aber eben auch nicht so gut. Und Tennessee eigentlich eher überraschend schlecht, aber auch nicht so schlecht. Also alles relativ in der Division. In dem Spiel entscheidet sich, glaube ich, alles, und zwar wirklich alles, in den Plays zwischen der Offense der Jaguars und der Defense der Steelers. Ich glaube, alles andere wird keine so große Rolle spielen, wenn Kenny Pickett mal einen Touchdown wirft oder Najee Harris einen erlaufen kann, ist das fantastisch, aber das ist jetzt nicht das, was den Unterschied machen wird. Die Frage wird, glaube ich, eher sein, kann Pittsburghs Defense Trevor Lawrence, Travis Etienne und Christian Kirk offensiv stoppen und das Spiel an sich reißen? Ich denke, das ist das, worauf es am meisten ankommt. Die Offense der Steelers auf Platz 31, das spricht natürlich Bände. Die Jaguars da auf Platz 12. Die Defense der Steelers auf Platz 20, immer noch überraschend schlecht gerankt. Das liegt, glaube ich, einfach an den Punkten, die man dann doch zugelassen hat, obwohl es eben in den wichtigen Momenten dann doch funktioniert hat. Also vielleicht sind die Steelers in der Defense nicht übermächtig, aber im richtigen Moment funktioniert es eben. Und das ist ja auch das, worauf es ankommt. Im direkten Vergleich beider Mannschaften gegeneinander gab es in der Vergangenheit 17 Partien. Davon sind 9 an die Steelers gegangen und 8 an die Jaguars. Also Hand aufs Herz, ich hätte nicht gedacht, dass die Jacksonville Jaguars im direkten Vergleich mit den Steelers so gut dastehen. Wenn man sich den Schedule der beiden Mannschaften anschaut, dann fällt mir besonders auf, dass die Jaguars nächste Woche eine Bye Week haben und direkt danach auf die 49ers zu Hause treffen. Während auf der anderen Seite die Steelers nächste Woche schon wieder ran dürfen, die hatten ja schon ihre Bye Week, spielen dann gegen Tennessee zu Hause und spielen dann nochmal gegen Green Bay zu Hause. Also das ist auf jeden Fall ein deutlich leichterer Schedule und weniger drückend. Wenn ich jetzt alles so in einen Topf werfe, was das Spiel angeht, was ich gelesen und gehört und gesehen habe, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass die Frage, wer gewinnt, eher eine philosophische als eine football-fachtechnische Frage ist. Denn es geht darum, wer gewinnt denn nun die Spiele? Eine starke Defense oder eine starke Offense? Und kann sich die starke Offense gegen die starke Defense durchsetzen? Das ist das, was für mich bei dem Spiel den Unterschied machen wird. Und ich vertraue da der Pittsburgh Steelers Defense. Die sind einfach richtig stark im richtigen Moment. Die haben unfassbar viel Power und Trevor Lawrence ist ja noch angeschlagen. Die Knieverletzung ist ja angeblich noch nicht ganz durch, ist auch noch questionable, was nichts zu bedeuten hat. Deswegen gehe ich mit den Steelers, die werden Trevor Lawrence ganz schön in die Zange nehmen. Und ich befürchte, die Jaguars kommen nicht dazu, ihr Offensivspiel richtig ins Laufen zu bringen. Aber das ist auf jeden Fall ein 50-50-Spiel und kann nur spannend werden. Das übrigens auch heute Abend um 18 Uhr. Partie Nummer 3 auf meiner Liste, die Cleveland Browns im Lumen Field zu Gast bei den Seattle Seahawks. Das Orakel, das nehme ich gleich vorweg, ist ganz klar Seahawks-Fan, so wie es aussieht. Obwohl die Defense der Browns im Moment gerade auf Platz 1 gerankt wird. Die Seahawks übrigens da auf dem 4. Platz, also auch nicht von schlechten Eltern. Offensiv sieht es bei beiden Mannschaften eher ein bisschen mau aus. Die Browns auf Platz 26, die Seahawks auf Platz 23, also nichts, womit man im Moment gerade angeben könnte. Vor allen Dingen, weil die Browns einfach ein unglaubliches Problem im Passing haben. Da ist man gerade 31. Während der Rush auf jeden Fall funktioniert. Da ist man gerade auf Platz 8, obwohl den ja wegen der Season-Ending-Verletzung Nick Chubb fehlt, hat man mit Jerome Ford und Kareem Hunt anscheinend auch trotzdem ein wirklich funktionierendes und gut geöltes Laufspiel auf seiner Seite. Aber man ist dadurch natürlich auch recht leicht ausrechenbar. Während die Seahawks in den Disziplinen sehr ausgeglichen schlecht sind, würde ich jetzt mal sagen. Im Passing auf Platz 21 und im Rushing auf Platz 22. Also auf jeden Fall auch nichts, wovon die gegnerische Defense das große Zittern bekommen wird. Große Frage bei den Browns, welcher Quarterback spielt? Ist es Deshaun Watson, der eigentlich ja schon wieder fit ist? Oder ist es PJ Walker, den man als Backup-Quarterback für einen Bruchteil des Geldes von Deshaun Watson auf der Bank sitzen hat? Also, so leid es mir tut, da sind die Browns offensichtlich Spezialist drin, die Quarterback-Frage immer unbeantwortet zu lassen und irgendwie mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen zu generieren. Das ist, finde ich, nie gut, auch im Lockerroom keine gute Idee. Für die Team-Chemistry ist sowas Gift. Und deswegen geht mein Tipp ganz klar an die Seahawks. Ich habe mir auch noch den Direktvergleich angeguckt. Es gab bisher 6 Spiele beider Teams gegeneinander. 4 davon gingen an die Seahawks und 2 an die Browns. Und wenn man sich den Schedule beider Mannschaften anschaut, dann haben beide Teams in den nächsten 2 Wochen das zweifelhafte Vergnügen, nochmal gegen die Baltimore Ravens auswärts ran zu dürfen. Das wird kein Zuckerschlecken, das wird hart für beide Teams, sich da durchzusetzen. Dann hat man im Fall von Seattle noch die Washington Commanders vor der Brust, während Cleveland es mit Arizona aufnehmen darf. Das sind beides lösbare Aufgaben, zumindest Stand jetzt. Spiel Nummer 4, die 49ers in Cincinnati zu Besuch. Und das gilt ja so als das Spiel der Woche. Beide Mannschaften sind bis jetzt 7-mal aufeinander getroffen. 4-mal ging der Sieg an die 49ers und 3-mal an die Bengals. Also relativ ausgeglichen bisher. Das Orakel sieht das ein bisschen anders. Das sieht die 49ers ziemlich weit vorne mit knapp 70%. Und ich weiß nicht, ob das Orakel ein Kyle Shanahan-Fan ist und sich sagt, ist doch egal, ob Brock Purdy spielt oder nicht. Klar, der ist questionable, aber in dem System kann auch Sam Darnold glänzen. Oder ob es einfach daran liegt, dass die Bengals eben im Moment noch 3-3 stehen, während die 49ers bei 5-2 sind. Das ist natürlich immer noch die Frage, ist bei den Cincinnati Bengals jetzt der Knoten geplatzt? Ist Joe Burrow wieder komplett fit? Und können die wieder so spielen, wie wir es alle von ihnen erwartet haben diese Saison? Oder war das nur ein Aufbäumen und es geht jetzt so weiter wie bisher? Ich denke, das ist der springende Punkt. In dem Fall ist natürlich die Quarterback-Frage eine sehr, sehr wichtige. Klar, Brock Purdy hat in den letzten Spielen auch nicht mehr so geglänzt, wie wir es gewohnt waren. Die Frage ist, wie gut ist Sam Darnold wirklich? Haben die letzten zwei Saisons bei den Panthers gut getan oder eher nicht? Sein Quarterback-Rating hat sich in der letzten Saison auf jeden Fall deutlich verbessert. Das war ein Karrierehöchststand von 92,6 in den 6 Spielen, die er als Starter gespielt hat. 7 Touchdowns und 3 Interceptions. Heißt aber auch, da fehlt natürlich ein bisschen Praxis. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Cincinnati Bengals Defense ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die einfachste Defense, um wieder ins Spiel reinzukommen. Da wäre ein anderer Gegner mit Sicherheit deutlich angenehmer für Sam Darnold. Aber das ist wieder diese Kristallkugelgeschichte. Wir wissen es nicht. Spielt Brock Purdy nicht. Wie so oft ist die Quarterback-Frage hier die Frage schlechthin und entscheidet darüber, wer im Levi's Stadium siegreich sein wird. Heute Abend um 21.25 Uhr geht's los. Danke nochmal an die Winterzeit. Das ist einfach eine fantastische Sache. Ich mag die ja sonst eigentlich nicht so, aber in dem Fall wichtig für mich noch zu erwähnen. Bei den Bengals niemand richtig Wichtiges auf dem Injury Report. Während bei den 49ers, wie gesagt, Brock Purdy questionable. Trent Williams, der Offensive Tackle, ist auch questionable und das würde wirklich ins Gewicht fallen. Dem habe ich schon echt gerne zugeschaut und der kann einfach was. Während Deebo Samuel wirklich outgeruled ist, also der spielt definitiv nicht. Den habe ich im Fantasy-Team und irgendwie tut das eher ein bisschen weh gerade. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube und hoffe, das Spiel wird entschieden durch irgendwas ganz extrem Knappes. Geht das Field Goal rein oder geht es nicht rein? Oder war das ein Touchdown-Catch oder doch nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel klar in eine Richtung geht, außer, und das ist mit 3 Ausrufezeichen versehen, Sam Darnold spielt wie damals bei den Jets. Denn dann werden die Cincinnati Bengals das Spiel mit Leichtigkeit gewinnen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass dem nicht so ist und dass wir ein Spiel sehen werden, das zwischen 2 gesunden Top-Quarterbacks entschieden wird. Und weil ich mit einem kontroversen Spiel angefangen habe, möchte ich auch gerne mit einem kontroversen Spiel abschließen. Die Chicago Bears sind im SoFi Stadium in Los Angeles bei den Chargers zu Besuch. Und ja, ich weiß, das ist sehr kontrovers. Die Bears gerade mit 2-5, während die Chargers bei 2-4 rumdümpeln. Anders kann man das auch gar nicht ausdrücken, aber das Spiel ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise für mich interessant, nämlich weil es für jedes Team was anderes bedeutet. Bei den Bears bedeutet das, glaube ich, Tyson Bagent, vielleicht ist das unser neuer Quarterback für die Saison und den behalten wir einfach, egal ob Fields wieder fit ist oder nicht. Und für die Chargers geht es mal wieder darum, behält man den Head Coach Brandon Staley oder muss man sich demnächst mal von dem trennen? Das ist ja irgendwie die ewige Frage, die uns alle schon seit Wochen und Monaten und naja, gefühlt auch schon seit Jahren beschäftigt. Die Bears letzte Woche zum 2. Mal in der Saison gewonnen. Gegen die Las Vegas Raiders, meiner Meinung nach das schwächste Team der NFL im Moment gerade. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin auch der Meinung, Davante Adams soll sich ganz schnell einen neuen Verein suchen, denn da wird er mit Sicherheit nicht glücklich. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also die Bears gewonnen, während die Chargers 17-31 gegen Kansas City unter die Räder gekommen ist. Da hat man sich auch ein bisschen mehr versprochen, obwohl ich sagen muss, die erste Halbzeit sah noch gut aus und dann hat man irgendwie den Anschluss verloren. Warum auch immer. Die beiden Teams sind in der Vergangenheit 6-mal aufeinander getroffen. 2-mal haben die Chargers gewonnen und 4-mal die Bears. Was das angeht, auf jeden Fall ein geschichtlicher Vorteil für die Bears. Das Spiel ist übrigens Montagnacht, also Sonntag auf Montagnacht um 1.20 Uhr. Also fast noch eine vernünftige Uhrzeit, um anzufangen, ein Footballspiel zu schauen. Je nachdem, was ihr am Montag so vorhabt. Tyson Bagent mit seinem ersten Spiel als Starter und mit seinem ersten Sieg als Starter letzte Woche 30-12 gegen die Raiders gewonnen. 21 von 29 Pässen an den Mann gebracht, immerhin 162 Yards erworfen, ein Touchdown, keine Interception, einmal gesackt worden und mit einem Passer-Rating von 97,2. Quarterback-Rating lag bei 70,2. Für alle Statistik-Nerds unter euch. Also das sind natürlich keine Zahlen, die irgendjemand gleich beeindrucken werden, aber im Vergleich zum Spiel gegen Minnesota, wo er eingewechselt worden ist, nachdem sich Fields verletzt hatte und seine erste Amtshandlung erstmal der Wurf einer Interception war, hat sich das schon deutlich verbessert. Und vielleicht entwickelt sich da jetzt ja auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich glaube, die Bears haben da ja im Moment gerade wirklich ein schweres Bedürfnis nach einem vernünftigen, stabilen und soliden Quarterback. Irgendwie war das mit Justin Fields ja alles dann doch nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Spätestens als Fields in einem Interview auf die Frage, woran es denn liegt, dass er nicht so gut spielt, mit der Antwort am Coaching-Staff liegt, gekommen ist, war da, glaube ich, auch so ein bisschen der Ofen aus. Und das ist jetzt die Chance für Tyson Bagent, sich zu etablieren und sich einen Namen zu machen und zu zeigen, hey, wer braucht denn diesen Fields? Ich mach das. Das ist das, was für mich da eine Rolle spielt. Wir haben die Möglichkeit, uns einen neuen Quarterback anzuschauen. Das finde ich immer spannend. Also zweites Spiel als Starter, im Moment ja noch ungeschlagen. Und auf der anderen Seite bei den Chargers, wie kriegt man es hin, mit so einem Kader Platz 16 in der Offense zu belegen und Platz 24 in der Defense? Das ist ein absolutes Rätsel. Passing ist man 16. Rushing übrigens 20. Das kann und darf bei dem Kader eigentlich nicht passieren. Das letzte Mal, dass sich beide Teams getroffen haben, war im Oktober 2019. Da haben die Chargers 17-16 gewonnen, also richtig schön knapp. Das wäre schön, wenn das heute Nacht auch wieder so passieren würde. Ich sehe da ein bisschen schwarz. Bei dem Spiel ist es dann doch relativ leicht zu tippen. Dann entweder man ist Bears-Fan oder man ist eben neutral und dann tippt man auf die Chargers. Die kann man auf jeden Fall als Favorit bezeichnen. Trotzdem glaube ich, das Spiel wird sehr interessant. Vielleicht wird es sogar sehr spannend und knapp, eben weil die Chargers nicht so richtig gebacken kriegen und die Bears vielleicht jetzt dann doch Oberwasser haben. Ich glaube, das lohnt sich. Ich tippe auf die Chargers, einfach schon, weil ich vorhin auf New England getippt habe und das schon so abwegig war, dass ich mir sowas nicht noch ein zweites Mal in einer Sendung leisten möchte. Und obwohl ich Packers-Fan bin, würde ich den Bagent Bears einen Sieg durchaus gönnen. Das war's wieder mit meinen One and Five. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt mindestens genauso viel Spaß beim Football schauen heute. Ich drücke all euren Teams die Daumen, obwohl das natürlich vollkommen unrealistisch ist und niemand 15 Unentschieden sehen möchte. Aber im Sinne des Sports und im Sinne des Footballs, euch viel Spaß, viel Spannung. Ich hoffe, wir haben viele Punkte, viele knappe Spiele, tolle Defense-Aktionen und einfach eine ganze Menge Freude am Football. Wir hören uns am Mittwoch wieder und da verbringe ich meinen Coffee Break wieder nicht alleine, sondern habe Matthias vom Into the Bears Cave Podcast bei uns zu Besuch. Also schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Schaut mal wieder bei Instagram vorbei. Da ist auch immer was los. Wir hören uns. Oh.